DE, where you can get your own account in a Planet system, and then you can use login from Unix, and you have full access to this system to do development, play around, learn about the system or whatever.
Great. Thank you for being here in our show. This is Radio Sub-Ether.
Thanks to
on
you.
What the Heck.
So this was somebody from Plan 9, and I have to switch back to Deutsch. Ja, ihr habt heute immer noch den Nerd Alert hier im FSK auf 93.0/101,4 im Kabel. Wir machen hier die Sondersendung zum What the Heck Hacker Camp und bringen ja glückliche Erinnerungen an nasse Tage und gleichzeitig so ein paar Mitschnitte vom Radio, das bei What the Heck lief, nämlich Sub-Ether Radio, wo wir die Ehre hatten, auch ein, zwei Sendungen zu machen, und die Interviews stammen aus diesen Sendungen. Und wir hatten gerade jemanden dabei vom Plan 9 Betriebssystem. Ich denke, es gibt wenig Sinn, wenn wir jetzt das komplette Interview nochmal versuchen zu wiederholen. Dann, wer sich dafür interessiert, sollte lieber auf die Plan 9 Webseiten gehen, die wir auch nochmal verlinken werden. Nur nochmal so ganz kurz zusammengefasst, Plan 9 ist ein Betriebssystem, das von denselben Leuten an den Bell Labs entwickelt wurde, die vorher dafür zuständig waren, das Unix-Betriebssystem zu entwickeln, und sie versucht haben, aus den Fehlern, die sie bei Unix gemacht haben, zu lernen, um ein Betriebssystem der neuen Generation zu schreiben, das immer noch nicht fertig ist.
Und uns hat das, glaube ich, sehr interessiert, einfach weil im Moment ja in den Medien oder jetzt sozusagen also Mainstream ist eigentlich immer noch der Windows versus Unix Betriebssystem Battle am Laufen, weil auch wenn man Apple, kann man eigentlich auch als eine Version von Unix nehmen. Und wir hatten einfach, das war ganz schön, wir hatten die Chance da vor Ort irgendwie mit Leuten in Kontakt zu treten, die an ganz anderen Betriebssystemen sitzen, und uns hat natürlich interessiert, was ist sozusagen, was sind die Unterschiede oder warum, was verbesserten, was könnte man verbessern, und haben aber im Endeffekt auch da festgestellt, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann, sondern dass das, glaube ich, wirklich im Einsatzgebiet abhängig ist, also worauf man seinen Fokus setzen will, und je nachdem, was man da machen will, kann man sozusagen Betriebssysteme optimieren, also dass man eigentlich wieder festgestellt hat, dass so ein Universalbetriebssystem eigentlich im Endeffekt nicht existiert, was alle Bereiche irgendwie gleich gut abdeckt.
Ja, zum Beispiel gab es einen Vortrag auf dem Camp, der hatte den Titel Building a Next Generation Operating System That Your Mama Could Use oder irgendwas in der Art. Und der war insofern ganz interessant, weil das war so ein ganz anderes Herangehen. Also diese Plan 9 Leute, die nehmen Konzepte aus Unix und versuchen das zu verbessern und versuchen bestimmte Sachen aus Unix wegzuschmeißen. Dann gibt es die Leute um Andreas Burg herum, den wir gleich noch hören werden, die versuchen so ein komplett anderes Betriebssystem zu bauen aus den Trümmern der Ruinen der Lisp-Maschinen. Das werden wir hoffentlich nachher noch ein bisschen besser verstehen.
Genau, wobei da so, habe ich so den Eindruck, der Fokus auf Sicherheit gelegt wird.
Genau. Und weiterhin gab es diesen einen Typen. Der Vortrag bestand eigentlich nur daraus, dass er lauter Thesen aufgestellt hat. Er hat gesagt, Betriebssystem, das sicher ist und das so sicher ist, dass es irgendwelche Heimuser benutzen können, muss die Eigenschaft haben. Und das war eigentlich eine interessante Herangehensweise. Ich weiß gar nicht, warst du dabei in dem Vortrag?
Ich war dabei, aber ja, ich fand, also es war so interessant, aber ich fand das zum Beispiel in einem sehr eingeengten Einsatzgebiet, wo er, also ich
glaube, das trifft ja genau das, was du gesagt hast, dass es eben dieses universale Betriebssystem nicht geben kann, und die Sachen, die so Leute wie Andreas Bog oder Plan 9 im Ziel haben, sind eher so Hacker-Betriebssysteme, so immer noch so ein Betriebssystem, das sich allmächtig macht, wo du alles machen kannst, was du willst. Und der End-User, der im Internet klicken möchte, E-Mail schreiben und World of Warcraft spielen, der will nicht alles können. Der will nur spezifische Sachen können, und aber trotzdem will er das Gefühl haben, dass er alles kann, was er will. Und genau diese, ja, das sind im Endeffekt auch schon ein paar von den Thesen, die dieser Typ aufgestellt hat. Sehr, also das ist, also wenn ich jetzt einen Vortrag herauspicken kann, den sich jeder Nerd Alert Hörer und jede Nerd Alert Hörerin aus den Videoaufzeichnungen angucken sollte, dann wähle ich den Vortrag, weil der war nicht nur gut, sondern war auch außergewöhnlich unterhaltsam. Das war nämlich so ein ganz schlanker Brite, der so ein bisschen aussah, als wäre er bei Blackadder oder Monty Python aus den Sketchen gefallen. Und er stand so total unbewegt mit ganz stoischer Miene auf dieser Bühne und hat irgendwie einen Witz nach dem anderen gemacht, während halt seinen Vortrag gehalten hat. Das war wirklich hervorragend.
Stimmt, ich erinnere mich gerade wieder, dass ich da auch dran teilgenommen habe.
Ja, also das Problem bei so einem Camp ist natürlich auch, dass das alles ineinander verwischt. Also ich bin noch dabei, jetzt gerade so einen kleinen Bericht zu schreiben, weil ich wurde dafür bezahlt, dahin zu gehen. Das ist ein sehr großes Privileg. Andere Leute haben bezahlt, ich wurde dafür bezahlt, da zu sein. Und meine Geldgeber verlangen es von mir, dass ich dann irgendwie noch so einen Bericht schreibe. Und das fällt mir sehr schwer, einfach weil das so viele Eindrücke waren, die aufeinander waren. Aber wird irgendwie auch noch passieren. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik und dann hören wir weiter über die Betriebssysteme der Zukunft. Und ich gucke mal unseren DJ an, ob er was vorbereitet hat mit seinem kleinen blauen elektrischen Unterhaltungsfreund. Und here we go.
And all cool and all shooting some ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air."
Where I come from isn't all that great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack. And my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Cause I'm just crazy. Some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love.
Oh, yeah. Have no fear, my dear.
People talk about me, baby.
Talk about me bad too.
They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby.
Oh, baby, mama.
'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home.
And
I want you to know it, 'cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air live like? This might be alright. But wait, I hear the person who's lying. Oh, what? Is this the type of person that she's in this school yet? I don't think so. When I get there, I hope they're prepared.
I wanna live a life like that. I wanna be just like the king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing. Girl, you're my darling. Closer than my picture brought to me.
A dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said pressure it and dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home to Bel-Air! I pulled up to the house about 7 or 8. I yelled to the cabbie, "Yo ho, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air.
Just a teenage dreamer, baby. I'm just a teenage dreamer, baby.
no class beatdown fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars play.
Nicht mehr auf das Lied, oder?
Ach, ist doch ganz schön gewesen.
Das ist super. Bevor wir weiter hier machen beim Nerdalert auf FSK 93.01 und 1,4 im Kabel, haben wir eine Frage an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
You're the man now, dog. Ja.
Also es passiert mir immer wieder oder uns, dass wir vom Internet stehen und feststellen, dass wir das Internet nicht verstehen. Aber das verstehen wir wirklich überhaupt nicht. Was ist You are the man now, dog?
Ich glaube, da steckt nicht wirklich viel hinter.
Kann sein, aber ich verstehe es einfach nicht.
Das ist einfach Kunst. Internetkunst.
Das mag Internetkunst sein. Also wer uns helfen möchte und wenn das jetzt jemand hört und entweder sofort weiß, was You're the Man Now Dog ist oder Lust hat zu recherchieren, gebt mal bei Google ein You're the Man Now Dog und versucht es zu verstehen. Ich verstehe es nicht.
Ja, also auf jeden Fall ist es ja irgendwie ein Kommentar aus dem Film mit Sean Connery. Und, ja. Aber daraus hat sich ein großes Eigenleben im Internet entwickelt. Und wer
ich habe irgendwo gehört, dass es eine Reihe von postmodernen Webseiten ist, wobei ich schon großartig finde, dass es sowas gibt wie postmoderne Webseiten. Das ist auf jeden Fall so der Surf-Tipp des Tages. You're the man now, dog. Vor allem jtm.com, der zweite Link bei Google, ist sehr empfehlenswert. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Egal. WTH, das habe ich verstanden. What the heck?
What the heck? Ja, wir berichten in dieser Sendung über unseren Betriebsausflug nach Holland.
Genau.
Zu What the Heck, einem Computercamp, also wie ein Musikfestival, nur ohne Musik.
Es gab schon ziemlich viel Musik.
Die Musik ja, gut, war auch ohne Bands,
sehr laut,
muss man so sagen. Also mit,
ja,
mit
das stimmt.
Internet und Regen und Strom und Lichtern.
Apropos Musik, ich fand das so hart, das eine Zelt neben uns, da lief wirklich, als wir ankamen, lief der C64 Sit-Musik. Es lief die ganze Zeit durch, bis wir wieder gefahren sind. Das sind, glaube ich, die echten Hardcore-Nerds.
Das ist der Grund, warum meine Freundin nicht mitgekommen ist, weil sie genau das befürchtet hat. Sit-Musik geht gar nicht.
Für die Leute, die das nicht wissen, Sit ist der Audio-Chip des ehemaligen Heimcomputers C64, der früher sehr erfolgreich war. Und dieser Chip zeichnet sich dadurch aus, dass er damals sehr fortgeschritten war, aber im Vergleich zu heutigen Chips immer noch sehr, sehr limitiert. Dementsprechend klingen alle Musik, also es ist ein sehr charakteristischer Computerspiele-Sound, der aus diesem Chip kommt. Und es gibt eine ganze Kultur von Musikstücken, die halt eben gerade diese Sit-Musik sind. Und die kann mal ganz lustig sein, aber 4 Tage lang das anhören, ist schon eine ganz gute Leistung.
Wobei wir vielleicht in den Genuss kommen werden, in Zukunft sehr viel mehr von diesen Sit-Tunes zu hören, weil, also das habe ich auf dem What the Heck gehört. Es gibt einen tollen Hack von jemandem, dem es gelungen ist, diese Sit-Tunes, die sehr klein sind, um 1 Kilobyte herum, diese Sit-Tunes auf RFID-Chips zu laden. Und sobald dieser RFID-Chip gescannt wird von einem RFID-Scanner, die Lautsprecher eingebaut haben, um irgendwie ein Feedback zu geben, der Chip wurde gescannt, werden diese Sit-Tunes dann auf diesem RFID-Scanner abgespielt. Also wir werden demnächst durch die Kaufhäuser laufen und die Waren, die wir einkaufen, werden mit Sit-Tunes.
Das ist ja der Hammer. Das ist ja großartig. Hammer. Super. Apropos gute Hacks. Es gab einen Social Hack auf What the Heck, den wir unbedingt auch noch erwähnen müssen.
Ja, wo wir richtig Respekt zollen.
Weil wir unbedingt auch Sicherheit wollen. Auf dem What the Heck waren natürlich auch lokale, echte Polizei anwesend.
Sogar eine große Anzahl von echten Polizisten. Ja,
ich meine, wie war die Quote nochmal?
Auf
9 Besuchern eine Polizist oder irgend sowas?
Ja. Also ich habe von 100 Polizisten gehört, die angeblich dort unterschiedliche Schichtdienste zu bewältigen hatten.
Genau, und jetzt, wie war denn? Also Social Hack heißt erstmal, dass man jetzt nicht wirklich mit dem Laptop und dem Netz oder auf dem Rechner irgendwas hackt, sondern dass man sozusagen in dem sozialen Kontext um die Person, die da am Rechner sitzt, einen Hack ausübt. Und da war ein wunderschöner Beispiel vom Social Hack.
Eine zentrale Rolle spielte das What's a Hack Wiki, also dieses sehr quirlige Informationsmedium, wo alles eigentlich organisiert wurde. Und es gab dort eine Seite, die eben über die dort anwesende Polizei informierte.
Genau, und die war mit zwei großen Transportern da, die aber wirklich ein Containerwagen sozusagen, man konnte nicht reinschauen, wo man aber von ausgehen konnte, dass relativ wahrscheinlich Abhörtechnik installiert war, also mit Antennen und sowas. Und die standen halt außerhalb des Geländes und da war natürlich eine relativ große Gruppe auch Polizisten und Polizeiwagen und sowas. Und die versuchten wahrscheinlich zu gucken, was für Informationen so alles auf dem Gelände stattfinden. Und jetzt war in diesem Wiki, wo jeder was reinschreiben darf und was so als die primäre Informationsquelle für den What the Hack benutzt wurde.
Also alle Vorträge und alle Workshops, die stattfanden, wurden in diesem Wiki angekündigt. Genau. Also immer jeder, der einen Workshop angeboten hat, ob das nun was Großes war oder was Kleines, in dieses Wiki gegangen, hat eine Seite aufgemacht, um genau diesen Workshop zu beschreiben und die Leute einzuladen. Und da war dann plötzlich ein Workshop der holländischen Polizei.
Und zwar, also richtig schön geschrieben, dass du mit, also dass die Polizei, also die niederländische Polizei, wie auch sozusagen sie bereit erklärt, eine Führung immer durch diese beiden ominösen großen LKW-Wegen macht. Und man sollte sich möglichst nicht in zu großen Gruppen immer so gegen 16 Uhr vor diesen Wegen einfinden. Und dann würde sozusagen irgendwie eine kleine Führung stattfinden, was für eine Technik eigentlich da drin steckt und was die eigentlich machen.
Ja,
und schönes Foto dazu.
Und weiterhin dadurch, dass nur kleine Gruppen möglich sind, weil die Wagen sind ja auch nicht so groß, deswegen waren Gruppen bis zu einer Gruppengröße, ich glaube, von 15 oder 20 Leuten zugelassen. Da diese Teilnehmerzahl beschränkt war, wurde gebeten, sich vorher anzumelden. Dann sollte man noch bitte zum Wagen gehen und sich bei irgendjemandem von einem der Polizisten sagen, Tach, ich würde gerne heute um 16 Uhr an dem Workshop teilnehmen.
Und dann endete das so, dass die Polizei irgendwann relativ genervt war, weil irgendwie natürlich erstens die Leute sich nicht an die 16 Uhr gehalten haben, sondern dachten, ich gehe einfach mal so hin. Und somit ein stetiger Fluss an Besuchern bei dieser Polizei, ja, wo man sagt, Police Village auftauchten außerhalb des Geländes und immer wieder fragten, wir wollen jetzt auch mal den Wagen sehen. Und die Polizisten total genervt irgendwie denen erzählen mussten, ja, aber es gibt überhaupt keine Führung, ihr dürft da nicht rein. Und dann die Leute immer natürlich sagten, wieso, das steht doch im Wiki.
Und die Polizei hat natürlich noch nicht mal die geringste Ahnung, was das ist, so ein Wiki. Das Beste war, dass es Reporter gibt, die wissen, was ein Wiki ist. Zum Beispiel die Reporter der Landesmedienanstalten, der öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Niederlande. Und die waren total begeistert davon, dass die holländische Polizei so offen ist und so freigebig sich an diesem Camp betritt und haben das dann ihre Berichterstattung über What the Heck dann lobend erwähnt. Ja, und die Polizei macht ja auch Workshops hier.
Und das war echt super, weil dadurch war ein ständiger Menschenauflauf bei dieser Polizei.
Das ist, glaube ich, bis CNN oder ABC hat sogar darüber berichtet, dass dieser Workshop stattfindet. Großartig.
Aber wirklich, also da kann man nur den Hut ziehen. Und man kann auch hacken, ohne irgendwie nur ein Stück Computercode schreiben zu können. Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr und deswegen würde ich sagen, wir haben noch relativ viel jetzt hier in der Konserve liegen, dass wir uns jetzt schnell unserem Freund Andreas Boog widmen.
Genau, unserem dritten Interview.
Andreas Boog, nur kurz einleiten, kommt aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Clubs Berlin, macht viel zum Beispiel zu Trusted Computing zusammen mit Rüdiger Weiß und ist überzeugter Dylan-Hacker. Dylan ist eine Programmiersprache, die er später auch weiter einführen wird. Und er beschäftigt sich mit sicheren Betriebssystemen. Er hat einen Vortrag auf dem Camp gehalten namens Facing Out Unix Before 2038. Und es geht darum, dass wir Unix möglichst schnell loswerden sollten, weil Unix einfach seiner Meinung nach nicht so großartig ist. Und wir haben ihn eingeladen, damit er ein bisschen nochmal im Radio das erzählen konnte, was ja sein Thema genau vorstellen. Und hier kommt er jetzt, Ladies and Gentlemen, Mr. Andreas Boog.
And today at the Nerd Alert we got a pretty operating system-minded show. After the guy from Plan 9, now we have here Andreas Boog with us. Hi, Andreas.
Hello.
Andreas yesterday gave a very interesting and also entertaining talk about phasing out Unix before 2038. So why don't you tell us why we should phase out Unix as soon as possible?
Well, Unix has a lot of fallacies. It's very broken. If you look at the state of computer security, for instance, today, you'll notice that almost every system does have regular published exploits. And I think that one of the reasons for that is the technical foundation of Unix. That's the programming language C. So a lot of problems stem out from using C, from getting buffer overflows, integer overflows, format string exploits, and all that sort of stuff. And another one is that due to the architecture of Unix, by separating your computation into processes, that you lose a lot of code reusability, spend a lot of time implementing inter-process communication APIs, syscall APIs. And third, it's not very accessible. You have that runtime model where you get a crash and then a core dump, and then you can dissect the core dump. You don't get to work on the live system. You cannot just patch a method at runtime in a C-written system.
Interesting. You mentioned a lot, and especially in the first thought, third of the talk, you talked about Lisp machines. So do you have practical experience with those machines?
Indeed, I have read about Lisp machines in the jargon file, the New Hackers Dictionary, and always wanted to try one. And I was very pleasantly surprised. It was a really good experience using such a system because it was basically information at your fingertips. I had tried out on some festival to connect my Lisp machine to a VMS computer over DECnet. And I got an error message when I tried to log in. And it offered me as one option to get a backtrace. Then by clicking at the backtrace, and mind you, this was after having the machine for 2 days and being a novice user to the system. So I clicked on the stack trace, and I ended up in the function that was broken, and could use introspection to see that the object value, the slot value of the field in network packet was of value 7. It checked whether it was 4.0 or 4.4, which is VMS version numbers, and that guy was running OpenVMS 7. So I changed that function to accept the 7 as well, compiled it, uploaded it, and I could actually continue operation after the point where the error was raised with the fixed code and would accept the packet and open up the connection. And that's a kind of accessibility that Unix just doesn't have. It's very, very harder to fix things, to hack things, and it's showing. It's bugs everywhere, kernel crashes. They are just too hard to debug and to work with for everyday users.
That's totally incredible what you just told about the Lisp machine. It's even hard to imagine how this something like that would look or work. But I read about Lisp machines as well, and I always was intrigued by the concept. So after in the beginning of the talk, you talked about the shortcomings of the C programming language and the problems that arose or are arising in the classical Unix systems, also and Windows, inherited from C. But you didn't stop there. Okay, you motivated that we need another language to program the operating system, but you also talked a little bit about new operating system concepts that we should implement.
Okay, so after the observation that basically Unix is done and wrecked and we can just throw it away, the question arises, A, what language to choose to write the system in, and B, what the architecture of a new operating system would look like if you have a chance to do it from the beginning. And there are some things I'd like to change. For instance, the separation of address spaces is a pretty difficult one because it makes it hard to just call some code new. For instance, in Linux kernel, you have code that understands IP packets. And if you want to look at an IP packet from user land, you have another library that dissects and understands IP packets. So you have code duplication everywhere. You have process separation or kernel user land separation, stuff like that. So I propose to put everything into a single address space, which is not a problem if you use a safe language. Usually the argument is, well, when one process crashes, it wouldn't affect the other processes. But if you use a safe language, you don't have crashes, so you don't need separate address spaces. You just have a lot of threads. You wouldn't even distinguish between kernel threads and user land threads because it's all the same. The difference would just be who's allowed to request an object to access actual hardware and who's not, and not some arbitrary boundary between kernel and the rest of the world. So basically, you don't need a kernel.
Okay. And right after the talk, a lot of people came to you and asked you questions, and one of them asked you especially about this topic, about a unified address space and not a separated per process, and asked you about how to prevent one process to maliciously or intentionally override some or access their memory of some other process. And it made me think as well, how would you do that?
The key point here is not just executing any binary, because as soon as you have binary code, of course, you cannot verify anything anymore. But the idea is to only allow source code as the interface to the system. And then within the source you write, you don't get the tools you need to circumvent the system. So to access, say you want to access a file, then somebody needs to provide you with a file pointer. If you don't have the pointer to that structure, or in Dolan terms, a reference to that object, you cannot access that object. You cannot just take an integer value and cast it into a pointer, because that's not an illegal operation in a safe language.
Okay, so the basic idea is not to have executable files, but if you want to install a new program on your machine, you should get you have the source code, and this is compiled and installed.
Yes. There are a whole lot of optimizations one can do if one leaves away a defined binary format. If you say source code is my interface, the compiler can do a lot of things behind the back, like doing profiling and then in the night optimizing the code which gets executed most on your machine, stuff like that, which is completely impossible if you still have an execution file model. So there are good things that come with getting rid of executable files.
Wow. So are you actually working on this operating system right now?
Well, there's lots and lots and lots of work to do for something like that. And we are in the good position to already have a working compiler for the Dylan programming language, which is based on Common Lisp. And so what we do is related to the Lisp machines. But Dylan is a little friendlier for beginners and nicer to learn, has a real syntax, doesn't have a meta object protocol and procedural macros, but we work on fixing that. So we have a compiler, and of course the question is what to do next. And our approach at the moment is we have way more code than we can handle. We inherited code from a commercial project. We have a million lines of code and only a handful of developers. So our direction is doing something with the most benefits first. And so the next step that we are doing is implementing a networking library. So there's one that just calls the regular sockets interface on a Unix or Windows system, but we want something that actually does the complete IP, Ethernet, TCP packet handling, and to be able to write interesting new tools on top of that, which are guaranteed to be immune against usual vulnerabilities you have when writing C. And based on that, the next thing will probably be crypto code. So you can start implementing things like a key server or your root CA machine on a secure system. And another direction that I think needs to be mentioned is the L4 Linux that is supposed to run the legacy code. So, of course, you cannot just demand that everybody throws away everything right now and starts writing the new stuff and then living without for a few years. It just doesn't work. So you need to have a way for people to migrate. So the idea is to put the Linux into a sandbox on top of L4 and have the secure system take control of the hardware and just don't allow the Linux to touch the dangerous areas in your hard disk, etc., etc.
Okay. So we have this guy from Plan 9 here. And they also thinking that Unix should be phased out, but I think they have a really quite different approach. So did you have a look at their system?
I must admit it, I didn't have a really close look at Plan 9 yet. So in the end, what it is, it's a cleaned up version of Unix with a distributed distribution layer for distributed computing on top of it. And so it mostly doesn't fix the problems I see with the Unix approach. So it's a nice development, but it won't fix the problems we have with Unix and Windows today.
If anybody is listening to this show right now that is interested in more of this debate and more on operating system concepts, I think I overheard that you scheduled a discussion with this Plan 9 guy tomorrow here at Radio SubEther.
Yes, we just met outside the radio here and decided to have a debate on operating system design tomorrow morning at 4 on this radio. So if there are any other competitors, please come here and
so for the night or 1600 hours?
1600.
Okay, because we said in the morning and I was kind of shocked. I can't stay up that long. Have you attended the other talk about building a secure operating system by this British guy, that name I forgot?
Unfortunately, I wasn't aware of the talk or I would have gone there.
Okay. He had a completely different approach again. He was... it's too complex to just blurt it out, and I would make a lot of mistakes. Maybe we should invite him to the show as well.
What we see here is that there are different concepts how we can secure the operating systems and something like that. And I wanted to ask you one question more. Do you think you can just fix this in software, or do you think we have to take also an approach on the hardware base to get more security?
Well, in the end, processes are a big problem because you cannot trust processes because we don't know what's in there. The modern processor has megabytes of microcode, and there have been microcode bugs. And if I were in a position to design something like this, I'd put a backdoor into the microcode. And so we cannot really trust, fully trust the processor yet. For really secure systems, there are things that need to be changed, like memory management unit for DMA and access control. At the moment, you have a situation where you just take a laptop and plug a PC card in the side, and it will happily leak all of your data. So we need something more there. But there are also people working on secure replacements for the processor itself. There's the Deutsche Forth Gesellschaft, which designed a fourth CPU in VHDL, and they have a prototype board for that. So that's a direction you want to go into if you need to be have a system that's so secure that you might be playing against the people who put backdoors into Intel and AMD microcode. Then that's the route to go. I think the ordinary user need not worry too much because they wouldn't reveal such a capability too fast. But for really high secure systems, you need your own hardware. That's correct.
All right. And when I understood it right, then that you get the software in the source is one of the key concepts of your operating system. Mm-hmm. And how is the state of the research right now? Is it that when you make a, I think you make a static analyze of the source code then, and afterwards also a dynamic, or just you just look the source code, if it looks all right with static analyze, you compile it and then you run it? Or is it different steps you take and also watch it like,
well,
it's...
What it does is... Dylan is a dynamically typed language, so a lot of things that you write there generate runtime checks. So for type checks, for dispatch, but also for stuff like array-bound checking. So basically what happens is that you write, I want to access element n of that vector, and the compiler will generate code that always checks the size. And only if the compiler can prove that it won't be a problem, it can remove the type check. So it basically, the technology is the very same as you do in static analysis of source code. It's all about computing data flows and about restricting the range of integers. But the key difference is that the usual static code checker will give up if it cannot figure out whether it's correct or not. And you might end up with a vulnerability. Whereas in the case of the Dylan compiler, if it cannot prove that it's safe to remove the check, it will include the check. So it's what you end up is a system which has the same performance as C, just that when the situation is so complex and you cannot prove it's correct, that it will add checks for you.
And that's interesting. You say it has the same performance like C, even if it makes these checks and everything?
It can end up with about the same performance. So depending on the kind of benchmark you do, we had some stuff like numerical routines which ran really within 10% of the performance of a C program. And we also noticed that bounce checking in arrays is usually pretty cheap because these days you get superscalar CPUs. And it's very often that the branch is correctly predicted, that you have an instruction unit which can compute the comparison for the bounce check on the fly. So you don't pay much. In our experience, it's 0.1% runtime overhead for bounce checks. So really, there's no reason not to use them.
Yeah, you can see the times are changing now.
Mm. They should.
Things that were important yesterday are not important now. But it's all right. It sounds really interesting.
And another thing that a guy told me who worked for Microsoft for a couple of weeks for finding bugs in their software, he told me that they started using a class named SaveInt in their C++ code, which is going to replace all calls of int. And that's what's going to cost them 10% overall system performance. And they don't even have a chance to optimize out it because the C++ compiler doesn't understand anything about restricting integer types and removing checks at all.
So they might be ending up being even more performant than C++.
Yeah, we might end up being faster because in C++ you cannot optimize away a virtual function dispatch, whereas in Dylan you can.
So do you still are looking for people that are interested in the same things and might want to help out in the development?
Definitely, yes. Please. We have, as I said, lots of code which was written commercially. And when the company came down, this, by the way, that compiler was developed by the very same folks who worked on the Lisp machine. So it's the compiler core is really excellent code, and you don't find much of that in the quality. But of course, there's so much that needs to be maintained. We didn't even manage to try out all the libraries that we have yet to figure out whether they work or not. So there's really lots of things to do, and also on all kinds of skill levels, starting with documentation up to doing back-end ports of the compilers. So for everybody, there should be something in it.
So do you have an URL for us?
Yes, it's gvidiondylan.org. It's faster to go to Google and type Dylan programming language. That will take you there. I think opendylan.org is also online already and will take you still to the same site at the moment.
Okay, so this is a call for participation. Okay, you should go there to the site and be part of the project because it sounds pretty much the greatest thing I ever heard.
We're going to follow the development of this new types.
I was thinking about learning Ruby, but I think I switched to Dylan now. Thank you for being here, Andreas. And
thanks for giving me a chance to tell about that.
Ja, jetzt muss ich gleich sagen, dass ich gelogen habe. Ich lerne weiter Ruby erstmal, aber Dylan kommt gleich danach. Neben der Entschuldigung, dass das jetzt hier alles gerade im Nerd Alert auf Englisch ist und das relativ ungewohnt ist, muss ich mich weiter entschuldigen. Also das, glaube ich, ein Interview, das konnte man auch fachlich nur verstehen, wenn man relativ tief in der Materie von Programmiersprachen und Compilern und dem ganzen Kram ist. Trotzdem hochgradig interessant.
Ja, denke ich auch.
Alle Leute, die Bock haben, richtig coole Programmiersprache zu lernen, die nicht Ruby ist, die sollten über die Nerd Alert-Seite, wo wir die Links heute noch draufhauen, zu den Dylan-Seiten gehen und den Jungs helfen beim Dylan-Hacken, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die ist super und toll.
Genau. Wobei, also vielleicht können wir dazu sagen, dass nicht nur Entwickler gesucht werden, sondern auch Leute, die Code dokumentieren oder überhaupt Anleitungen schreiben, wie man das Ganze installiert und benutzt.
Ja, wie fast allen Projekten. Also genau. Wenn man an solchen Projekten, Open-Source-Projekten mitarbeiten möchte, dann ist es gar nicht von notwendig, dass man irgendwie programmieren kann. Es gibt ganz, ganz viele Tätigkeitsbereiche in diesem ganzen Open-Source-Wolke, wo man einfach so mitarbeiten kann. Und sei es Dokumentation, sei es einfach Hilfestellung, sei es Installationsanleitung oder sonstige Sachen. So, wir haben uns auf die Zeit weg und deswegen machen wir jetzt gleich das nächste Interview. Und zwar, wie bei uns auch immer, wir machen Information und Musik. Und jetzt haben wir dreimal Information gemacht und jetzt ist das Grundthema Musik. Es geht um ein brasilianisches Projekt, was von der Regierung unterstützt wird. Und eigentlich haben wir das, glaube ich, relativ ausführlich in dem englischen Interview, was wir jetzt gleich hören werden. Und deswegen sollten wir gar nicht so viel Zeit verdaddeln. Und ich sage, Mats ab!
Radio Sabitha, Nerd Alert on the microphone. And we have exciting guests. And to be really honest with you, dear listeners, I have no idea who they are or why they are interesting, but they will tell us. So introduce yourself.
Oh, so it's time to get out of the show business with Studio Livre, the free studio. So you're from Brazil, I'm here, I'm Luis, and I'm here with Ian Lawrence from Studio Livre. And we came to represent our project here. We have a project from Gilberto Gil. I don't know if you know him. He's a very famous musician from Brazil, and he always happens to be the culture ministry. And he is heading this project. In this project, the government will sponsor free studios based on free software for all the people, and we'll teach the people how to make use of that, how to recycle computers and take from trash, build computers, and use that to make music and make videos and make a network among them to exchange samples under Creative Commons and to make more music and remix and etc. And that's a small idea of the project. I think I will let the everything to be told in our day at 3 o'clock in 10-4. But here I have the rhythm machine recorded by Gilberto Gil in the free studio. It was the proof of concept of the free studio, and I think we could show that. Ian would like to talk some.
Okay. Said, this is show business. This is Portuguese for leave this show business. Here's Ian. Okay, so maybe I want to say something about this. This project is a project for social change. That the creativity of poor people will be the thing that's put out into the network. So I think this is a really, really quite a nice thing about the project. Okay, so maybe we could play the music.
Maybe let me ask a question. It sounds like you're building something like a Trojan horse. So you have these underprivileged people, and you teach them how to use computers to do music. But I think you teach them more. You teach them to use computers that they weren't able to use before. Is this right?
Yeah, like we have a report from a farmer, a 40 years old farmer, that he got there to this national workshop. We have a national workshop, a regional workshop happening right now in Brazil. And he said, oh, I thought it was just like a course of computers and something to put on my curriculum. But I got here and I see social change, and I see that I can take this computer and get it for myself and know what's inside. Like, we don't have the covers in computers. We have it open so people can see it's not a black box, and they teach that. And he said, I'm able to get back to my community and teach that to other people and in the schools and everything. And he was very excited about that. And
I have a question about how many people are involved into the project, organizing and attending to your shows at, or producing the shows?
Well, part of it, the bigger project, the one that's the part of the government called Pontes de Cultura, there will be, the first will be 200 cultural hotspots throughout Brazil. That will be this year, with 1,000 next year. So the project from the government side of things is quite big. The free studio project is the proof of the concept that this actually works. The music that we recorded with Jill shows that we can record music and video using totally free software to a very high standard. Developers that are involved in the project, there's maybe between 200 and 250 people that are on the site. That contribute in various forms, either translating or directly developing software. So it's a fairly large project. I mean, Brazil's the fifth biggest country in the world, so we have people that want to get involved. But we'd also like people from the international community to become part of our project too. And we think this is a very important thing, which is great. And so it's good to be here and meeting lots of people who are doing some cool things as well. So
you will present your project that you talked us about today in 10-4, is that right?
Yeah, it's right at 20 o'clock. We'll have Claudio Prado talking about hacking in Brazil, and just after we have Studio Livre. But in fact, it's just one presentation of 2 hours, and with everybody talking together, because he talks more political. He's the one hacking the government to make this project happen, and we are the ones making the project and coding software and everything. So we have 2 hour table there at 10-4. 20 o'clock.
And have you an URL for people that won't be able to make it to the presentation but are still interested in your project? So website they can go to?
Yeah. you can, it's in Portuguese. I don't know if you have an English reference for that, but you can go to estudiolivre.utopia.com.br, and Livre with V, it's in Portuguese, and you can see what's happening, but it's in Portuguese. Do you?
There's also some in English too. There's a group that's more to do with the recycling of technology called Meta Recyclaging. So that's Meta, M-E-T-A, Recyclaging, R-E-C, I-C-L-A-G-E-M, Meta Recyclaging. .org, I think. Just do a Google for Meta Recyclaging. I know there's some English pages on there because I actually did the translation, so you'll be able to see the concept of some of the Meta Recyclaging guys. There's various groups that make up our project. Meta Recyclaging is one of them. Media Tactica, Tactical Use of Media, is another. Studio Livre too. So, yeah.
Cool. Thank you for coming here to us in the studio, and we will listen to one of your tracks now, right? Wait, I have to go to the fader, and now you can start the music. Okay. Do the music. Play. I'm not listening. Okay, this is live radio. Radio for you on What the Heck. This is Radio Sub-Ether, and we are tingling with suspension for this beautiful tune that will come to our earlobes in just 1 second.
Abaixa um pouquinho isso aqui. Abaixa um pouquinho o monitor. É menos volume nele. Deixa ele baixinho mesmo. Ah, ah. Tá gravando, né? Máquina de ritmo tão prática, tão fácil de ligar. Nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar. De compassos pra você. No futuro você vai tocar meu samba duro sem querer. Máquina de ritmo, quem dança nessa dança digital?
Se aperta o botão, meu coração. obrigação a de dizer que é samba sim. Máquina de ritmo, processo de algoritmos, padrões, múltiplos binários, eternários, quaternários, sem paixões. Semicolcheias, fusas, semifusas, sensações. Nos salões das noites cariocas, novas tecno-ilusões. Máquina de ritmo que os pós-eternos hão de silenciar.
Ja, jetzt gehen wir nochmal raus hier.
Ihr hört den Nerd Alert auf FSK.
93.0.1.1 kommt so vier Kabel. Und wir hören immer noch so ein bisschen das Best-of Nerd Alert von Radio Sub-Ether, der Radiostation von What the Heck. Und die Sendung neigt sich zu einem unglaublich fixen Ende. Vielleicht noch ein paar
Sachen. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was wir eben gehört haben. Weil es auch ein schönes Beispiel war für dieses What the Heck. Dass es halt wirklich auch nicht nur um Computer in dem Sinne ging. Ne? Also man hat auch Vorträge über andere Bereiche und das war ein ganz gutes Beispiel irgendwie. Im Endeffekt ging es halt darum, dass man mit Open-Source-Software irgendwie Aufnahmetechnik und Musikkreierungstechnik irgendwie zu den ärmeren Bevölkerungen innerhalb Brasiliens bringt. Das ist ein Projekt, was von der Regierung innerhalb von Brasilien unterstützt wird. Und dieses Lied von Gilberto Gil, da waren die auch ganz stolz drauf, ist unter der Creative Commons License irgendwie veröffentlicht. Über diese License haben wir auch schon öfters geredet. Das ist für alle Künstlerschaffenden eine Möglichkeit, ihre Werke zu veröffentlichen und bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten freizugeben.
Ja, ja. War großartig. Es gab so viele Eindrücke von diesem What the Heck, die ich eigentlich gern alle noch hier verarbeitet hätte. Ein paar Sachen, noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich einfach total cool fand. Es gab ja dieses DECT-Telefonnetz. Also man konnte sein schnurloses Telefon mitbringen, das diesem digitalen DECT-Standard entspricht, was heutzutage mehr oder weniger jedes Telefon ist, das schnurlos ist. Das konnte man dort registrieren lassen und dann hatte man eine Telefonnummer, mit der man kostenlos innerhalb dieses Geländes andere Leute auf dem Gelände anrufen konnte und halt auch angerufen werden konnte. Und natürlich wäre das ist schon super so, aber ich meine, natürlich gab es da noch spezielle Nummern. Es gab eine Nummer, die konnte man anrufen, dann hat man das aktuelle Radioprogramm von Radio Sub-Isa gehört. Und es gab Telefonnummern, dass man live in das Mikrofon schalten konnte von den jeweiligen Veranstaltungen. Also es gab ja diese vier großen Zirkuszelte, wo die Vorträge liefen und man konnte dann sich übers Telefon die einzelnen Vorträge anhören. Und es gibt dann diese Anekdote, dass es einmal so stark geregnet hat, dass das im Zelt nicht mehr zu hören war, was der Vortragende gesagt hat, weil der Regen lauter war als die Lautsprecher. Was die Leute also gemacht haben in dem Zelt, ist, dass sie ihre Decktelefone rausgeholt haben, das Mikrofon angerufen haben und dann über ihre Decktelefone den Vortrag gehört haben. Das sind einfach das... Unschlagbar sowas, oder?
Ja, sehr viel Kreativität war vor Ort, das kann man so sagen.
Ja, ich muss nochmal ein Danke jetzt nochmal schicken an die Sub-Ether-Leute. Das ist wirklich Wahnsinn, dass sie dieses Radio gemacht haben. Neben den Nerd Alert haben wir auch weiterhin noch Sendungen mit den Spiffy Tunes gemacht. Die sind online alle verfügbar, kann man sich angucken. Also das gesamte angucken, die der P3s kann man sich angucken im Binär. Man kann sie auch anhören, wenn man möchte, die URL zu den gesamten Sub-Ether-Mitschnitten, weil dann gibt es noch viel, viel mehr interessante Interviews, die man sich anhören kann, werden wir auch auf unserer Seite verlinken.
Ich erweitere die Danksagung an alle Organisatoren und Helfer von What the Heck. Es war super. Und hätten wir jetzt eben eine Webcam gehabt, hättet ihr auch ein paar Nerds tanzen sehen können. Das war euch leider nicht vergönnt. Aber wir haben jetzt noch ein paar singende Nerds.
Genau.
Wir schulen alle um, glaube ich. Genau, weil wir haben ja hier zwei sehr begeisterte Apple-User. Und wie das so ist mit Apple, das ist ja eine Plattform von Kreativen, sind auch diese beiden angesteckt worden und haben ihre Freude in einem kleinen musikalischen Erguss zum Ausdruck gebracht.
Ja. Also, ja. Ja. Aber wir haben das eigentlich gemacht, weil wir total große Freunde des Spreeblick-Blogs sind. Und das ist eigentlich jetzt so ein musikalischer Gruß nach Berlin. Johnny, wir sind deiner Meinung. Das ist einfach ein so ein gutes Lied. Das muss jeder hören, da muss jeder mitsingen. Und ja, wir sagen Tschüss. Das war der Nerd Alert für, was haben wir jetzt, August 2005?
Der Sommer bricht aus, in Hamburg zumindest gerade.
Ja. Geht schwimmen.
Zaghafte Versuche eines Ausbruchs.
Und wir lieben unseren Mac. Auf Wiedersehen.
Whenever I want, plug in the peripheral, it recognizes it right away. I don't have to sweat and pray for a small miracle. It's just great for me. I'm as happy as can be, and I have better productivity. I love my Mac,
'cause it's so reliable. So sensible, so beautiful.
Oh, it's really wonderful to me.
I love my Mac, 'cause it's so dependable. So sensible, so beautiful. Oh, it's the only way for me.
There's never a need to think about security. Trojan horses and viruses, they don't stand a chance. They are such a rarity. It's just working fine. I have such peace of mind. And there's a bond of a special kind.
I love my Mac, 'cause it's so dependable. It's so sensible, so beautiful. Oh, it'll be a way for me.
FreeBSD,
it's sensible, so beautiful. Oh, it's the only one for me.
Any software I use is always so reliable, and I can find almost anything. Forums, chat groups, message boards, and new scripts are commendable.
Dependable, so sensible, so beautiful. Oh, it's the only one for me. I love my Mac, 'cause it's so dependable, so sensible, so beautiful. Oh, it's the only one for me.
All together now.
iPod,
Mac Draw, Honeypot, Apple Talk,
iTunes, QuickTime,
Sub-Ether,
Nerd Alert,
Nerd Alert.
Nerd Alert.
Firewire.
Sabine.
Unsere kleine Farm.
I love my Mac.
It's been the answer to my dreams. It's the best app in the land. The funnest program ever known to man. Why, GarageBand?
I love my Mac. It's beautiful, it's beautiful. Oh, it's the only one for me. I love my Mac, cause it's so dependable, so sensible, so beautiful. Oh, it's the only one for me. So dependable, so sensible, so beautiful. Oh, it's the only one for me.